attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, es ist Montag und der Rosenmontag. Und ich glaube, gerade am Rosenmontag sollte man sich, lieber Tennisprophet Andreas Thürieu, mit griechischer Mythologie beschäftigen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der Phönix aus der Asche was Griechisches ist. Servus, was sagst du?
Servus, mein lieber Freund Producer. Und ich danke dir, ich möchte dir am Rosenmontag Rosen streuen zunächst einmal, klarerweise. Und das war eine wunderbare Eröffnung. Ich möchte ein bisschen zurückgreifen, weil wir einander doch jetzt schon sehr, sehr lang kennen. Wir haben ja einmal gerätselt, unlängst wie. Und mir ist eine doch seltsame, aber einprägsame Begrüßung in Erinnerung zwischen Vico Toriani und Kurt Jürgens, wer es noch kennt. Es gab einmal die Vico Toriani-Show, ja, das war vor Kuhlenkampf-Zeiten, ja. Und die beiden natürlich beste Freundinnen und der Lotte ein, den Kurt Jürgens. Und der Vico Toriani, ich glaube italienischstämmig oder italienische Schweiz, jedenfalls mit einem durchaus hörbaren Akzent und freut sich also, dass der kommt und begrüßt ihn so ähnlich wie du jetzt mich, sehr, sehr blumig und große Freude. Und jeder denkt, und der Kurt Jürgens legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, lieber Vico, wie du ja weißt, sind wir seit Jahren befreundet.
Ja.
Das habe ich mir gedacht. Ist irgendwie. Es ist nicht falsch, aber es ist dann doch ein bisschen unerwartet für eine Begrüßung. Ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt über Tennis weiterreden, aber ich wollte es zu Beginn einmal gesagt haben. Wie du ja weißt, lieber Jens, sind wir seit Jahren befreundet.
Vico Toriani, einer der ganz Großen, auch die noch alles konnten, so wie Peter Alexander, wie Harald Juncker auch, der konnte schauspielen, ja. Der konnte singen, der konnte tanzen. Vico Toriani, ich glaube ja. Auch Schweizer, ich habe mich nachgeschaut, aber ich meine, er wäre italienisch-Schweizer, also italienisch-stämmiger oder Schweizer mit italienischer Abstammung, der konnte noch alles, der Vico.
Und du erinnerst dich wahrscheinlich auch an die unschlagbare Katharina Valente.
Natürlich.
Bei dem dauernd in der Sendung, aber, und das haben die wenigsten mitbekommen, wenn wir schon Junke sagen, dann dürfen wir, glaube ich, auch Alkohol sagen. Die Brücke, die ich jetzt schlage, ist international, nämlich der große Dean Martin, den ich immer verehrt, der auch sehr viel konnte. Vor allem auch sehr viel Pippeln, wie man sagt bei uns. Also ähnlich wie Harald Junke oft auch in den Shows sehr gut aufgelegt war. Und der hat parliert auf Englisch. Da gibt es heute noch auf YouTube mit der Katharina Valente. Also die war wirklich ein Weltstar. Das habe ich damals, ich dachte immer, das wäre nur auf den deutschsprachigen Raum irgendwie. Aber die konnten mehr, gell? Das war irgendwie, also auch Gottschalk ist dann irgendwie abgefallen. Und dann heutzutage, wer sich an Gottschalk noch erinnert, ist ja auch schon älter. Also wir zwei haben jetzt, oder ich habe den Status der Muppet Show, du nicht, du bist natürlich erheblich jünger, aber die konnten mehr, gell?
Die konnten viel mehr und ich schaue jetzt gerade mal nach, weil Katharina Valente ist im letzten Jahr gestorben und das, was du gesagt hast, ich habe dann Nachruf gelesen in der Süddeutschen Zeitung, mir war das auch nicht bewusst, dass die ja Weltstar war. Dass die wirklich auch über dem großen Teich bekannt war, hoffentlich auch beliebt wahrscheinlich. Und die hat man halt irgendwie nicht so richtig ernst genommen, fand ich damals, weil sie halt sehr zierlich war und halt gesungen hat, immer fröhlich, wie Vico Toriani und Peter Alexander auch. Aber das waren halt noch Leute, die nicht nur auf Rasen spielen konnten, sondern auf allen Belegen zu Hause war, um jetzt diese Brücke zu schlagen.
Das hast du sehr schön gesagt. Und ich stelle dir eine Frage, die ist gar nicht so dumm, wie vielleicht mein Eingangsschmäh, der ja nicht von mir ist. Ja? Aber glaubst du, dass diese Legenden, die wir doch bewundert haben damals, vielleicht sogar manche, den Holländer, der jetzt nicht mein bester Freund war, den lieben, der auch schon gestorben ist, wo mir jetzt der Name nicht einfällt.
Rudi Carrell.
Danke, Rudi Carrell, jawohl, ich danke. Also eine furchtbare, von mir schon eine Gedächtnislücke. Aber worauf ich hinaus will, das waren doch so übergeordnete Götter, die hat man auch nicht angezweifelt. Lag das daran, dass die Medien seltener gesendet haben, so wie im Tennis, dass diese Superstars uns ja nicht ununterbrochen serviert wurden und nicht auch so austauschbar waren? Oder glaubst du, haben die wirklich mehr können quasi?
Naja, gut, also Fakt ist ja, dass jemand wie der Peter Alexander, dass der tanzen konnte, er konnte singen und das Schauspielerische war lustig zuzuschauen. Aber ich habe gerade vorhin lustigerweise mit meiner Freundin drüber geredet, über die Skigymnastik, nicht über Peter Alexander, über die Skigymnastik, die Christian Neureuther und Rosi Mittermaier gemacht haben und die auch im ORF zu sehen waren. Und sie sagt zu mir, und das habt ihr euch angeschaut und ich habe zu ihr gesagt, wir hatten keine andere Wahl. Und genauso war es ja mit Vico Toriane, mit Katharina Valente, Peter Alexander, Hans-Joachim Kulenkampff. Wenn du ferngesehen hast, früher oder später bist du über diese Granden gestolpert und ich glaube schon, dass sie was konnten. Netterweise gab es kein Social Media, sodass wir diese Nebengeräusche, die haben wir eben nicht mitbekommen. Ja, wann gut, dass Harald Juncke leider dem Alkohol zugesprochen hat, das hat sich herumgesprochen. Aber ansonsten hat man von Peter, also in meiner Kindheit habe ich von Peter Alexander nichts gewusst, außer dass er eine Frau hat, die sehr dominant ist, aber das habe ich auch erst später erfahren, und seine Managerin war. Und mehr wollte ich aber gar nicht wissen. Das war ein Held meiner Jugend, Peter Alexander.
Also einen bringe ich noch ein,
Ja.
wenn wir schon so in großen Erinnerungen unserer doch fernen Jugend schweifen. Und zwar einer, der alle schlägt, der aber nicht nur ein Showmaster war, der war meistens zu Gast. Ich hoffe, er lebt noch, aber ich weiß nicht. Er ist weit über 100. Juppie heißt das.
Naja, der ist natürlich schon sehr lang gestorben, aber ja,
Hey.
natürlich,
Das ist so.
natürlich. Ja, Johannes Heesters. Heute gehe ich ins Maxim, dort gehe ich gerne hin. Ich kenne alle Damen bei ihren Kosenamen. Ich meine,
Ja, genau.
wer konnte es nicht singen damals?
Ja. Und dann, jetzt fällt mir noch Hugh Hefner ein, aber das war kein Showmaster.
Wie kriegen wir jetzt die Brücke zum griechischen Phönix, der aus
Ich
der Asche von
sage
Dubai
dir
steht?
eine gute Brücke, und zwar, wenn ich schon den Playboy-Chef den einstigen ins Spiel brachte. Und griechisch fällt mir ein, Vitas Tscherulaitis, der doch ein Freund der Damen war und umgekehrt. Also der immer mit Heerscharen an Harems, man verzeihe mir, ich meine, dass jetzt mit einem zwinkernden Auge erschienen ist und alle haben ihn so beneidet. Und der war griechischen Ursprungs. Und jetzt sind wir beim Herrn Tsitsipas.
Ja, so, und ich bin jetzt so weit, dass ich in diesem unübersichtlichen Kuddelmuddel und nach nur einer guten Woche von Stefanos Tsitsipas in Dubai, und das war wirklich eine gute Woche, ich habe, glaube ich, jedes Match gesehen von ihm, wieder so weit bin, dass ich sage, ich würde den Jungen in Roland Garros nicht abschreiben. Ich weiß, jetzt ist absoluter Wahnsinn, das jetzt zu behaupten, aber das behaupte ich jetzt einmal. Was sagst du?
Ich verstehe dich. Also es ist, weißt du, bei mir, es war ein Schapowalow-Effekt, jetzt übertragen auf den Tsitsipas. Wir haben ihn, finde ich, zu Recht kritisiert. Wir haben ihm auch schon sein früher, finde ich, und ich glaube auch du hast das gesagt, größeres positives Charisma. Das haben wir ihm vielleicht auch abgesprochen, aber er wirkte so angezipft und wir haben gesagt, so, der ist jetzt stecken geblieben, das wird nichts mehr. Und dass man das nicht sagen soll und darf, hat er schön widerlegt. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht davon ausgehen, dass er zum Seriensieger wird, aber wenn man sich auch in Erinnerung ruft, wo der schon war, ja, und was der auch schon gewonnen hat, beziehungsweise wenn du Grand Slam-Finalist warst und gegen Djokovic in fünf und wie du sagst, auf Sand dich auch sehr wohl fühlst und den Rafa Voss in Barcelona und mit Matchbällen verlierst, also dann habe ich mich gefragt, was hat er die letzten Jahre herumgeblödelt? Aber es muss nicht heißen, dass es so weitergeht. Auf jeden Fall, ich bin bei dir. Ich finde auch, das ist einer für alle Belege, wenn natürlich, und das wissen wir auch, seine Achillesferse nicht zum Vorschein kommt oder wenn er die auf einmal zu einem Schild macht und auch zu einer Waffe, nämlich diese Rückhand, die ja wahnsinnig spektakulär ausschaut. Ich schaue ihm gern zu. Ich finde, es war verdient gewonnen. Zum Finalisten möchte ich sagen, der musste irgendwann einmal müde werden. Hat heuer, glaube ich, die meisten verdient gewonnen bis jetzt, daher Aliassime. Und irgendwie, also das war, vielleicht war es auch nicht die schwierigste Auslosung, aber ich habe mich gefreut und ich habe, wie du, mir bewusst jedes Match immer gedacht, so, jetzt wird das wieder vergeigen, ist vorne, also in den frühen Runden, ja. Und dann wurde der so stabil, dass es mir fast schon unheimlich war. Und dass ich mir gedacht habe, siehst, das ist eigentlich schade, ich würde ihm gern öfter zuschauen, wenn er halt so drauf ist. Ne? Das jetzt frage ich dich, woran du glaubst, dass das liegt. War das jetzt nur ein Einblick oder wieder das weiterziehen können?
Na, mir hat getaugt, dass er wirklich die Chance gesehen hat und dann hat er sie ergriffen. Und gerade im Finale, das du ansprichst, da war es ja so, dass im ersten Satz der Ogier Aliassime eine Breakchance nach der anderen gehabt hat. Die hat er abgewehrt, der Tsitsipas, und dann kriegt er selber eine, ich glaube, es war bei 3-3, genau bei 3-3, macht dann das erste Break zum 4-3, bringt seinen Aufschlag durch und macht das nächste Break zum 6-3. Und das habe ich halt die letzten Jahre auch ein bisschen, was heißt, oder die letzten Monate, fast Jahre vermisst, ja, dass er da so zupackt, ein bisschen Killerinstinkt. Und das hat mir super gefallen. Und dann, was ich spannend fand, mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber angeblich hat er ja mit einem Fremdracket gespielt. Angeblich war das ein überpinselter Babolat, Aero. Nicht der Pure Drive, mit dem der Dominik immer gespielt hat, aber der Aero. Und das wäre natürlich lustig, weil das hat nicht ich festgestellt, aber schlauere Leute als ich bei Twitter auch, dass Madison Keys jahrelang mit Wilson gespielt hat, eigentlich nichts gewonnen hat, jetzt mit Yonex die Australian Open gewinnt und jetzt Stefanos Tsitsipas, auch ein alter Wilson-Spieler, plötzlich mitten in der Saison probiert er was anderes. Weißt du da mehr, weil du schon Ja sagst?
Ja, naja, ich freue mich, dass es dir auch nicht entgangen ist. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht aufgefallen. Der hat natürlich einen schwarzen Rahmen gespielt und mit einem W drin. Naja, no, na, wenn er bei Wilson noch im Vertrag steht. Aber ich habe gerätselt. Also ich war zum Beispiel nicht so weit herauszufinden, welche Marke das ist. Aber ich glaube, das ist jetzt auch bei Keys zweitrangig. Ich glaube, da geht es darum, dass wenn eben solche Spieler, die das alles schon hatten und konnten, irgendwo anstehen psychologisch, dann sind die so wie wir, dass sie heute, halt der probiert auf einmal aus irgendeinem Gefühl heraus was anderes und denkt sich, super, der Schläger ist genial. So, dann wird er überpinselt und mit diesem Gefühl, das kann so viel freisetzen. Und wenn es auch nur ein Placebo-Effekt ist, den ich ja auch im Zuge meiner Performance-Geschichten immer wieder den Leuten sage, da gibt es so viele Untersuchungen, das, was du glaubst, wird dir helfen. Und auch wenn es nicht bewiesen ist, siehe Djokovic mit diesem Chip, den er hatte, ja, kann jeder sagen, lächerlich, würde ich auch sagen. Nicht einmal magnetisch, gar nichts. Du kannst wissenschaftlich daraus nichts ziehen. Der sagt, das hat mir mein Team gegeben. Das sind die 10%, die jetzt besser, ich bin unschlagbar. So, rät sie das ein und ist dann aber auch unschlagbar. Ja. Und das funktioniert natürlich bei jedem. Man muss halt den Glauben dran entwickeln können. Ja. Ich würde jetzt nicht langweilen, aber ein Beispiel noch ganz kurz mit dieser Placebo-Geschichte, um das zu unterstreichen. Da gab es wissenschaftliche Untersuchungen, also Läufer, 10.000 Meter Läufer, alle im 30-Sekunden-Bereich, selber Verein, alles, zwei Gruppen macht man. Der einen sagt man, also wir testen halt ein sensationelles neues Präparat. Die kriegen jetzt die Tablette und die werden schneller sein und ihr kriegt das nicht, die anderen. Naja, was ist passiert? Die rennen um 20% schneller, die anderen rennen 20% langsamer als normal, in dem Wissen, wir haben eh keine Chance. Drinnen war gar nichts. Also das zu einem Placebo-Effekt.
Ja, also wenn es ihm hilft und wie du sagst, also zwischenzeitlich ist die Rückhand von ihm halt nicht zum Anschauen, nicht anzuschauen. Hat das Franz Grünel gesagt oder Gerhard Zimmer? Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Stefan Kuhn sagt es immer noch.
Okay, gut.
Jetzt wahrscheinlich bei Dancing Stars. Also da habe ich mich gewundert, wie weit der Begriff Star geht, aber ja, schauen wir mal.
Ja gut, aber ich darf ihm zugutehalten, er ist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne bei der österreichischen Ausgabe. Also ist er vielleicht doch der Star dieser Ausgabe. Aber ja, Tsitsipas, schön, dass er das Turnier gewonnen hat. Ich habe mich wieder gefragt, was der Medvedev da macht, warum er so ausflippt gegen den Kriegsbohr. Ich verstehe schon die Umstände, wenn du vier Matchbälle, wenn du den ersten Satz so glatt gewinnst, im zweiten dann vier Matchbälle hast und plötzlich verlierst den zweiten im Tiebreak, aber dass er den Schiedsrichter dann beschimpft, dass er immer gegen die Russen sei. Also, ich meine, das ist ein neues Tief sogar für ihn. Und da zitiere ich nur wieder jemanden, den sehr mag bei Twitter. Aber es war klar, dass er nicht gewinnen wird, der Medvedev, weil er ja kein Turnier zweimal gewinnen kann. Und deshalb, mir taugt das. Tsitsipas ist gut fürs Tennis, glaube ich. Und ich fand auch nur, hast du sicherlich auch gesehen, interessant, dass der Papa ja nicht dabei war, aber die Frau Mama, die auch dann Radio Tsitsipas eingeschaltet hat und ihn, glaube ich, auf Russisch beschwatzt hat die ganze Zeit. Es hat ihn zumindest nicht vom Weg des Sieges abgebracht.
Sehr interessant, ja. Na, und noch, also zum Schläger, das lassen wir mal dahin. Ich glaube schon, also dass dieser Effekt mitspielt. Klar, wenn du was Neues hast, Trainereffekt, alles ähnlich. Die gewinnen dreimal und dann verlieren sie wieder, so wie immer. Aber das ist halt dann der Effekt, den man sich erwartet. Also mit Glauben, Placebo, bla bla bla. Aber was mir auch aufgefallen ist, vor allem auf der Rückhand, du, der hat Winkel gespielt, Jens, von links draußen, extrem an Kroos. extrem auf die Rückhand des anderen kurze Winkel und hat die getroffen wie, das habe ich früher auch noch nicht gesehen. Also da sieht man was dann, wenn du wirklich im Selbstvertrauen bist und das, um das noch zu ergänzen, wie du gesagt hast, fehlt offensichtlich dem Medvedev noch immer. Und ich ordne es jetzt ein und stelle dir gleich die Frage, ob du das ähnlich siehst. Das hat der verloren gegen den Chris Koch und nicht umgekehrt, dass der das aktiv gewonnen hätte, meiner Ansicht nach.
Ja, natürlich. Also und dann flippt er halt einfach wieder aus. Ja, wenn Kriegsbauer die ganz kleinen Chancen, die er hat, dann auch nutzt, der hat dann schon, fand ich, auch gut und sehr aktiv, risikofreudig gespielt. Okay, alles gut. Aber natürlich hat es der Medvedev verloren. Ja? Das darf ihm nicht passieren mit seiner Routine, mit dem, was er kann. Es ist ja wirklich nicht schön anzusehen, was er macht, der Medi, aber ich mag ihn halt so als Typ. Aber das ist eine Partie, wo er sich dann wirklich in den Hintern beißen muss und sagt, was habe ich da wieder angestellt? Ich glaube, er hat sich auch in den Hintern gebissen und in der abschließenden PK sich dann auch wieder beim Schiedsrichter um Entschuldigung gebeten. Sich selbst entschuldigen geht ja nicht.
Ja. Naja, es passieren so Dinge. Also mich hat auch gewundert, weiß nicht, wer es gesehen hat. Es ist auch in den neuen Medien ununterbrochen überall gewesen. Diesen Konflikt zwischen Alassim, den ich ja für sehr, sehr fair und zurückhaltend halte, der halt provoziert wurde durch den Publik, der ja eher lustig ist und ich finde nicht wirklich ungut. Aber was da passiert ist, dass der, also meiner Ansicht nach, also der Alassim, man kann sich das anschauen, ich glaube, es war erste Runde, rennt hinten am Ball, den kann er nie mehr normal erwischen und ganz leicht berührt er halt einen Ballbuben, der dort ist. Na, dann wird das diskutiert, das wird wiederholt zwar mehr und der Publik macht dann den Punkt, gebärdet sich, schafft es aber trotzdem, dieses Tiebreak noch zu verlieren im ersten Satz und dann die Partie. Also das war ein bisschen, ich weiß nicht, wie hast du das miterlebt?
Also ich bin bei Publik, nehme ich mir das Recht heraus, nichts zu sagen. Ich hatte letztes Jahr ein sehr, sehr unangenehmes 1:1 mit ihm in Wimbledon. Danach musste ich mich eigentlich duschen gehen, weil es so unangenehm war. Nur leider war keine Dusche zur Hand. Ja, ich finde ihn halblustig. Ich habe die Szene gesehen. Also dann war ja, glaube ich, so, dass er dann einen Netzaufschlag gehabt hat. Muss der Punkt wieder wiederholt werden, dann serviert er von unten. Aber im Großen und Ganzen möchte ich lieber beim Felix bleiben, wie du sagst, einer der fairsten. Er kann immer noch keinen Rückhand-Longline spielen. Du kannst dein ganzes Geld darauf setzen, dass er die Rückhand immer cross spielen wird. Und wenn er Longline probiert, dann ist der Ball einen Meter neben dem kleinen Mittelstreifen, der da ist, weil es einfach nicht geht mit seiner Technik, die Rückhand-Longline zu spielen. Mir taugt es, dass er wieder gut dabei ist. Ich hätte gern gesehen, dass Shapovalov in Acapulco, um jetzt die Brücke zu schlagen, auch weit kommt. Aber dort dünkte mich das Essen nicht mehr so, wie es vielleicht vor ein paar Jahren schon nicht mehr war.
Ja, da hast du jetzt auch wieder was gesagt, weil wenn alle, entschuldige den Ausdruck, ich zitiere Nora Frey, die angesichts des Thomas Muster, der ja damals, der wirklich schlecht drauf war da in Wien, als er gegen den Horstl verloren hat, gab es ein Freizeichen auf Ö3, das war die große Sendung und die Nora hat zitiert jemanden aus dem Publikum, weil sie zu Muster geschrien haben, einmal darfst du noch speiben gehen. Und wenn dort alle also sich sozusagen übergeben, dann ist es doch eine seltsame Geschichte.
Ja, und dass es vor allen Dingen nur die Turnierfavoriten getroffen hat. Denn den Zverev muss man ihm ja zugute halten. Der hat dann noch gespielt seine Partie gegen Leonard Thien. Kaspar Rüth ist rausgegangen, der fit ist wie ein Bär eigentlich, wenn er nicht gerade krank ist, so wie letztes Jahr im Frühjahr. Tommy Paul ist rausgegangen. Und dann hat halt ein Spieler gewonnen, dem ich finde es gut, dass der endlich seinen ersten Titel gewonnen hat, weil er immer besser geworden ist. Wir haben über ihn eh schon ein paar Mal gesprochen. Thomas Machatsch und gegen Alejandro Davidovic von China, der auch noch kein Turnier gewonnen hat, jetzt immer noch nicht. Der Machatsch hat jetzt eins gewonnen. Das finde ich dann fast wie ein bisschen Schadensbegrenzung noch. Dass der Machatsch, der jetzt kein großer Name ist, aber ein anständiger Name, das Turnier, das sehr gut besetzt war, eigentlich gewonnen hat. Aber sonst fällt mir zu Acapulco, wo ja Thomas Muster, glaube ich, nach wie vor Rekordsieger ist, nichts ein.
Viermal oder liege ich daneben?
Ich glaube ja, aber natürlich damals, als der Muster das gewonnen hat, wurde es ja noch auf Sand gespielt.
Ja, richtig, sehr richtig. Und ich kann mich erinnern mit diesem Sombrero, ob das nicht sogar die ersten Ausgaben des Turniers waren. Damals, das hat es vorher, glaube ich, noch nicht einmal gegeben, aber auch das kann man ja nachschauen. Zu Machatsch, also da bin ich völlig bei dir. Ich muss dir sagen, ich habe das lang nicht geglaubt. Es gibt so Spieler, denen glaube ich es nicht. Und das habe ich revidiert, ein paar Mal schon, auch gegen Djokovic knapp unterlegen, was ich mir erinnere, bei großen Anlässen wirklich solid gespielt und sensationell. Und aufgefallen ist er mir eigentlich das erste Mal an der Seite seiner Freundin oder Frau. Ich glaube, also die Sinjakova ist ja mit ihm zugange.
Nein, nein,
Und die haben
Moment, Moment.
gespielt.
Die beiden waren verlobt, haben sich dann
Okay.
getrennt und haben gemeinsam Olympia gewonnen.
Ja, das siehst du, da weißt du wieder mehr. Ich weiß nur, es war gemeinsam und irgendwie, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die nicht mehr. Na gut, dann kann es das nicht gewesen sein. Also da lieber in dem Fall brauchen wir es nicht zuschreiben. Vielleicht einer anderen, aber das war es dann nicht. Na, aber da ist mir der aufgefallen, ob die nicht, genau, du hast recht, die haben gewonnen, dieses Mixed. Das war eine schöne Part und der hat gespielt dort, also sensationell und auch Sing im Single. Und trotzdem könnte ich nicht sagen, was jetzt so herausragend ist, aber der taugt mir. Also ich habe ihn dann respektiert. Während ich andere, das weißt du, da muss ich bei dir Abbitte leisten. Humbert respektiere ich inzwischen auch, aber da habe ich, aber so Evans, Grieskorb-Typen, das sind nicht meine. Und denen, ich schaue ihnen zu, weil ich zuschauen muss. Die schlagen auch Leute, wo ich mir denke, das gibt's nicht und sind jahrelang fuhren dabei, aber irgendwie, und den sehe ich schon höher. Das wollte ich sagen.
Naja, wenn man sieht, wenn man sehen möchte, was er kann, es war, glaube ich, in Shanghai im letzten Jahr, wo er gegen Alcaraz gewonnen hat, wo er sich
Ja.
einfach gedacht hat, nur hinten mitspielen werde ich es nicht gewinnen, hat er so riskiert und ist auch ein ausgezeichneter Doppelspieler, wie du richtigerweise sagst. Mit Zhi Shen Zhang hat er sehr stark gespielt. Jetzt in Acapulco natürlich ein bisschen unglücklich, hat er mit dem Mensik gemeinsam gespielt, hat den Mensik in der ersten Runde im Einzel geschlagen. Die beiden gewinnen dann ihr Doppel erste Runde, ich glaube gegen eine gesetzte Paarung. Und dann muss aber der Machatsch im Doppel, im Halbfinale war es, glaube ich, auch zurückziehen, weil es ihm nicht gut geht. So, und zum Glück ist er auch nie, ist er nicht krank geworden und hat dann im Einzel das Turnier gewonnen. Aber es ist ein ganz interessanter Spieler und wer schauen möchte, wie gut er spielen kann, das findet man sicher bei YouTube. Machatsch gegen Alcaraz, Shanghai 2024, muss es gewesen sein. Sehr, sehr lässiger Spieler.
Bravo Jens, bravo. Und jetzt möchte ich noch, weil es wieder so schön passt und wir jetzt die Kurven kriegen, auch wenn es ja gerade ist fast, aber wir kriegen sie, nämlich mit dem Herrn Alcaraz, der ja auslässt, meiner Ansicht nach, und der Zverev noch ärger. Also was da zu sehen war, entschuldige, lieber Sascha, aber das in der ersten Runde schon ein Herumgemurkse gegen einen, den er normal 3-3 wegziehen muss und dort wieder dann schon auf Hardcourt läuft es jetzt auch nicht. Also was ist da passiert? Aber auch Alcaraz, die hätten ja, und ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, es war zur Abwechslung in der Schweiz und nicht auf Tennis.net, irgendein Schweizer Medium, und die haben das schön aufgedröselt, wie natürlich der Herr Sinner profitiert von dieser Sperre, aber in Richtung Nummer 1, aber auch wie die anderen auf einmal gar nichts mehr gewinnen.
Okay, also wie gesagt, dem Sascha möchte ich schon zugute halten. In Rio und in Buenos Aires sage ich, da war er jetzt nicht hundertprozentig motiviert, jetzt war er krank. Also gegen Thiem 3 und 3 zu verlieren oder 3 und 4 zu verlieren, da war er krank. Und Alcaraz hat in Doha gegen Lehecka, führt er im Viertelfinale, das ist ja schon eine Woche her, Dubai hat er nicht gespielt, führt er mit 4-1 im dritten Satz und verliert 6-4. Und das ist bei ihm halt immer drinnen. Glaube ich, beim Alcaraz, dass er irgendwann einmal für Viertelstunde die Konzentration verliert. Und ich glaube nicht, dass ihm das in Roland Garros passieren wird. Aber bei so einem Best-of-Three-Match, die Viertelstunde, die kann halt tödlich sein. Also
Aber
ich
hast
mache mir um
du
keinen der
jetzt
beiden Sorgen.
Aber entschuldige, hast du jetzt den Zverev gemeint? Ich glaube, der war 4-1 vorhin und hat in der Partie
Nein, der
vergeigt auf
Zverev hat
Sand.
gegen Kommissaner in Rio de
Ja.
Janeiro 4-1 geführt im dritten Satz. Und der Alcaraz aber auch gegen den Lehecka.
Ah ja, richtig, genau.
Oder er
Also
war auf
eine
jeden Fall
Bank.
mit Break vorne, aber ich glaube, es war 4-1. Das wäre, der hat auf jeden Fall 4-1 geführt gegen Francisco Comesaña
Ja.
in Rio de Janeiro im Viertelfinale und hat das noch verloren. Nein, im Achtelfinale
Er
war es.
dann aber, das muss man sagen, ganz brav
Ja,
weitergespielt
eh,
hat.
eh.
Ne?
Ja. Naja. Wollen wir noch? Nein, wir wollen nicht. Worte zu den Frauen. Jessica Pegula gewinnt in Austin, wo Madison Keys nicht spielen durfte, weil sie plötzlich Top 10 geworden ist, und Emma Navarro, von wo ich immer noch nicht weiß, warum sie ihre Matches gewinnt, außer dass sie eine bravouröse Kämpferin ist, gewinnt in Merida, und jetzt stehen für die Männer und für die Frauen ab Mittwoch steht Tennis Paradise Indian Wells an, wo es ja eigentlich immer zwei Turniere sind, das vielleicht zum Abschluss an, es sind immer zwei Turniere, weil die Verhältnisse ja unter Tags ja komplett anders sind als in den Night Sessions.
Ja. Na, aber ich freue mich auch schon. Also danke, dass du hast mir jetzt den Druck genommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von den Damen nichts mitverfolgt. Es war mir auch nicht wertig genug und irgendwo habe ich es nirgends gesehen, ich weiß nicht. Ist halt so passiert einmal eine Woche. Normal bin ich da besser vorbereitet, aber ich freue mich auch schon sehr auf Indian Wells. Und ja, ich weiß gar nicht warum. Also ich war einmal dort, da war das damals eher so, dass es ein Pensionistenparadies war. Jetzt bin ich sogar bald an, aber also das damals war das halt ganz weit weg und furchtbar und für die Superreichen. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen ja geändert. Mich wundert noch immer, dass natürlich über diese Larry Ellison-Verbindung, glaube ich, oder liege ich jetzt falsch mit dem Gönner?
Ja,
dass der Tommy Hastl der Turnierdirektor sein kann, aber soll er. Schön für ihn. Und ja, also ansonsten kann ich jetzt nicht sehr viel sagen. Man wird den Ellison wieder sehen, erste Reihe fußfrei. Und was zu erwarten ist, ist schwer, aber geht's jetzt wirklich schon einmal um was. Und jetzt sollten die Granden, die vielleicht ausgelassen haben, jetzt dort einmal langsam in Form kommen. Was sagst denn du zum Sinner, der ja einen Vorteil, das wollte ich dich noch kurz, weil der Vorteil besteht ja eigentlich darin, dass der jetzt passieren kann, Fitness machen kann, die er sonst nie machen kann. Und da habe ich von dem Herrn Panichi, oder wie der heißt, der Ex-Fitnesscoach vom Federer und alle, von allen, der ist ja Italiener, habe ich der jetzt den Sinner macht, der hat eben da sehr gemeint, wie gut ihm das tun wird und der wird dann also besser auch auf Sand dastehen, weil der macht nur Fitness und greift keinen Schläger und kann sich in aller Ruhe auf diese Sandplatzsaison vorbereiten und bleibt Nummer 1.
Gut, wenn er nicht Nummer 1 bleiben sollte, dann muss das wäre jetzt viele Turniere gewinnen, beginnend bei Indian Wells. Es sind 4.000er, die der Sinner nicht spielen kann. Ja, du glaube ich sofort, dass der Sinner komplett fit zurückkommt. Ich glaube auch nicht, dass er wahnsinnig viele Matches braucht. Er darf ja nicht mit Menschen von der ATP trainieren, aber ich bin mir sicher, dass er ein paar Sparringpartner finden wird, die ihn ordentlich herfotzen oder die er herfotzen kann. Also das, ich mache mir keine Sorgen und trotzdem glaube ich, und jetzt schließt sich der Kreis wieder ein bisschen, ich glaube, Roland Garros wird in diesem Jahr extrem spannend werden. Wir haben jetzt noch 3 Monate, naja, nicht ganz, ja doch, knapp 3 Monate bis dorthin, aber Alcaraz Titelverteidiger, Zverev will es endlich gewinnen, Sinner kommt zurück, Tsitsipas ist wieder ein bisschen besser, Djokovic weiß man nicht. Ich freue mich jetzt schon.
Ja, ich auch. Und es wirkt jetzt wahnsinnig offen, deswegen freuen wir uns ja. Aber ich nehme halt an, mit dieser kurzen Sandplatz-Anlaufsaison werden sich dann die schon wieder da fangen. Und wenn nicht, wird es sehr, sehr spannend. Vielleicht haben wir wirklich irgendeinen Außenseiter. Also von Secker darf man nie abschreiben, den sehe ich noch nicht auf Best of Five, vor allem nicht auf Sand körperlich. Spielerisch allemal, aber das wäre schon. Also wenn da so einer gewinne und durchziehen würde, wäre ein Wahnsinn. Aber wir sind ja jetzt noch in Indian Wells. Wer gewinnt?
Naja, die letzten beiden Endspiele bei den Männern waren jeweils Alcaraz gegen Medvedev. Das erste hat er glatt gewonnen, 2023, das zweite auch in 2 Sätzen. Ich glaube, der Kalitos wird das Triple schaffen.
Und ich sage jetzt ganz was Gescheites, das erinnert an meinen Beginn und damit schließt sich der Kreis und wahrscheinlich auch die Sendung. Der Sinner wird es nicht gewinnen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.